Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Heute bei mir zu Gast einer der gefragtesten deutschen Schauspieler, der Berliner Christian Berkelt. Schönen guten Abend.
Hallo.
Lass uns mal so ein bisschen zu den Anfängen gehen. Wir beide waren ja zusammen auf derselben Schule hier in Berlin auf dem französischen Gymnasium. Du warst zwei Klassen über mir. Und ich kann mich gut erinnern, dass du eigentlich immer schon Schauspieler werden wolltest.
Das ist richtig. Also ganz früh eigentlich schon, vor dem FG, mit 6 Jahren wollte ich eigentlich schon Schauspieler werden. Als ich das erste Mal im Kindertheater war hier in Berlin, in den Berliner Kammerspielen, die es leider nicht mehr gibt inzwischen. Da wurde gespielt Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Das habe ich gesehen, das hat mich so umgehauen. Das war eine andere Welt. Auf einmal wusste ich, das ist es, was ich machen will.
Und dann gab es auch, glaube ich, so eine lustige Geschichte, als du zu dem Stones-Konzert wolltest und auch erst 6 oder 7 Jahre alt warst.
Das war ungefähr in derselben Zeit, bisschen später, vielleicht 7, ja, so. Das war, ich glaube, das war 65, ne? So kann das sein, dieses, oder 66,
kann
dieses
sein, Konzert. Ja.
Und ich war fest davon überzeugt, dass ich da am Abend hingehen würde und hatte mir von meiner Mutter eine Schlafanzughose etwas unten verbreitern lassen. Damals waren noch diese Schlachhosen üblich. Ne? Und, glaube ich, eine Krawatte von meinem Vater als Gürtel genommen und wir sind, und ich bin dann immer durch Frohnau gelaufen und habe allen, die es hören oder auch nicht hören wollten, gesagt, dass ich am Abend zu den Stones gehe. Und am Ende des Tages habe ich selber fest dran geglaubt und war dann total enttäuscht, als ich zu Hause auf dem Sofa saß und nicht in der Waldbühne.
Und von dem Moment an hast du eigentlich für dich auch selber immer schon Theater gespielt. Also zum Beispiel auf dem FG, auf dem französischen Gymnasium, gab es ja so eine Theater-AG.
Damals war das wirklich eine Theatertruppe, die ich zusammen mit dem Mathelehrer gegründet habe.
Pierre Clément.
Mit Pierre Clément, das war die Compagnie du Bahut. Und das waren, also ich habe dann einfach eine Reihe von Leuten angesprochen, von denen ich dachte, die könnten Lust haben und auch ein gewisses Talent haben. Einer davon ist ja dann auch, hat ja dann auch eine große Karriere gemacht, der Dominik Horwitz, mit dem ich damals sehr befreundet war, heute noch sehr befreundet bin. Wir haben dann nach der Schule, ich habe ja schon während der Schulzeit Schauspielunterricht genommen, er hat dann danach Unterricht genommen. Wir haben unseren ersten Film zusammen gemacht, wir haben das Back zusammen gemacht, wir haben ein Jahr lang zusammen gewohnt, eine Wohnung zusammen gehabt nach der Schule.
Hier in Berlin?
Hier in Berlin. Aha. Und sehen uns immer noch regelmäßig.
Und du warst damals eigentlich immer schon französischer als die Franzosen selbst?
Also damals sehr viel mehr als heute, ja. Das stimmt. Damals, das war so meine französische Zeit. Also ich bin ja dann, ich war erst in der deutschen Abteilung vom FG, 5. und 6. Klasse. In der 7. bin ich dann nach Paris für 2 Jahre mit der 9, in der 9. zurückgekommen und bin dann in die französische Abteilung gewechselt.
Mhm. Und inwieweit hat dich Paris damals geprägt?
Sehr. Also ich kannte die Stadt schon relativ lange. So das erste Mal war ich mit 9 dort, habe die Stadt immer sehr gemocht. Dann war natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich dort in der Familie gelebt habe, wo alles sehr locker und freizügig war. Das heißt, ich konnte im Grunde genommen tun und lassen, was ich wollte, was gerade so im Pubertätsbeginn natürlich sehr verlockend ist. Ich habe das auch ordentlich ausgenutzt, habe die Schule geschwänzt, habe alles gemacht, was ich zu Hause nicht so machen konnte, weil man mir da viel mehr auf die Finger geguckt hätte und habe eigentlich ein ziemlich wildes Leben da geführt.
Und ich glaube, ganz besonders beeindruckt hatte ich auch die Art des Essens in Frankreich.
Ja, das Essen, weil bei uns zu Hause, also speziell mein Vater hat immer irrsinnig schnell gegessen. Also wenn der 10 Minuten für ein Mittagessen brauchte, dann war das schon relativ lang. Der hat das einfach runtergeschlungen, hat immer gesagt, wer schnell isst, denkt schnell und hat sich immer furchtbar aufgeregt, dass ich das Gegenteil machte. Also ich habe betont langsam gegessen.
Weil als Kind
das so
schon.
Ja, das hat mich so furchtbar genervt, dieses schnelle Essen. Und dann war ich eben damals mit 9 in Frankreich und war mit der Familie, bei denen ich auch später gewohnt habe, in der Vendée zu einer Hochzeit eingeladen und dort wurde wirklich 6 Stunden getafelt. Und ich rief dann zu Hause an, völlig beglückt und sagte, ich habe heute 6 Stunden lang Mittag gegessen. Das war für mich absolut das Größte. Nee, ich mochte... Also erstens mal ist die französische Küche ja ganz toll, das weiß ja jeder. Aber das andere, was so schön ist, ist dieses Beisammensein, also dieses kulturelle und auch soziale Element vom Essen. Es ist nicht nur, dient eben nicht nur der Nahrungsaufnahme, sondern es ist ein Moment der Begegnung. Ich finde es auch bei uns in der Familie ganz, ganz wichtig. Mittags essen wir in der Regel nicht, weil wir da immer arbeiten und die Kinder ja auch in der Schule sind und dort essen. Aber wir essen immer abends zusammen. Das ist ein wichtiger Moment, da geht es nicht nur um Essen.
Zeremonie.
Ja, das ist der Moment, wo man sich begegnet, wo alle ihre Geschichten erzählen. Und es ist auch so ein bisschen die stressfreie Zone. Also wir haben uns auch angewöhnt, nie mit den Kindern bei Tisch über unangenehme Dinge zu reden. Beispielsweise, was läuft gerade nicht in der Schule, obwohl bei denen eigentlich alles gut läuft in der Schule.
Sie sind ja noch sehr klein.
Ja, naja, der Moritz wird jetzt 11 und Bruno ist noch klein. Bruno ist 7, wird 8 jetzt. Trotzdem kann es ja da auch mal Probleme geben und wir besprechen das grundsätzlich nicht beim Essen. Das ist ein, ich will nicht sagen heiliger Ort oder so, das wäre Quatsch, aber es ist ein Ort, der einigermaßen konfliktfrei sein soll. Also wo man nicht denkt, oh Gott, jetzt sitzt man bei Tisch, jetzt werden wir wieder gefragt, wie war es in der Schule, was wurde da gemacht.
Da bleibt einem ja der Bissen schon immer
genau,
stecken.
Genau, das soll angenehm sein.
Und wer kocht bei euch? Ich glaube, du kochst auch ganz gut.
Ich koche gerne und auch ganz gut, glaube ich. Früher habe ich meistens gekocht, inzwischen kocht Andrea auch sehr gerne und auch sehr gut.
Und wenn du kochst, ist es dann eher mediterran, französisch oder ganz anders?
Ich würde sagen, weitgehend international. Also, aber meistens eher eine leichte Küche und auch nicht zu kompliziert von der ganzen Zubereitung her. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt da 6 Stunden in der Küche stehen. Aber es gibt natürlich Gerichte so für den Alltag und dann gibt es schon mal, wenn Freunde kommen, manchmal kochen wir auch mit Freunden zusammen. Einfach so, wir haben eine relativ große Küche, also eine offene Küche, die sich zum Wohnzimmer hin öffnet.
Ach schön, ja.
Und da haben wir auch schon mit 8 oder 10 Leuten am Herd gestanden und gekocht. Das macht auch großen Spaß.
Ja, nochmal zurück zu deiner Pariser Zeit. Stimmt das eigentlich, dass du damals einen Brief an Jean-Louis Barrault geschrieben hast?
Ja, das stimmt, ja. Ich habe ihm geschrieben und gefragt, ob ich bei ihm Unterricht haben könnte. Und dann habe ich aber erstmal keine Antwort bekommen. Dann bin ich in seine Vorstellung gegangen und er hat damals jeden Abend nach der Vorstellung diskutiert mit dem Publikum. Aber das war so ganz locker, es war keine Podiumsdiskussion, sondern man traf sich in dem Café, was er selber dekoriert hatte, in dem Theatercafé. Er war ja auch ein sehr begabter Maler und hatte dort Theaterszenen an die Wände gemalt. Und habe ich einfach so ein bisschen gewartet, bis sich das Grüppchen um ihn herum etwas lichtete, weil natürlich wollten alle mit ihm reden.
Da warst du ja aber 14, 15,
14,
16.
Ja, ja. 14. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, wissen Sie, ich habe Ihnen diesen Brief geschrieben bei uns. Und dann sagte er, ach ja, 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 ich weiß. Und war es schon relativ spät, sagte er, haben Sie Lust, sich die Vorstellung nochmal anzuschauen? Dann kommen Sie doch nächste Woche. Ich lege Ihnen eine Karte für Samstagabend an die Kasse und davor können wir uns auf 2 kleine Minuten treffen, wie er sagte. Und dann waren es vielleicht 15 oder 20 Minuten und er sagte dann, also ich persönlich habe keine Zeit für Unterricht. Ich bin auch viel zu viel unterwegs. Das würde nicht viel Sinn machen. Aber ein sehr, sehr guter Freund von mir, einer der großen alten französischen Schauspieler, Pierre Bertin, der macht sowas vielleicht. Ich werde den anrufen und gehen Sie mal zu dem hin. Der spielt da und da. Gehen Sie einfach in die Vorstellung, melden Sie sich danach bei ihm in der Garderobe. Ich habe mich am Anfang gar nicht getraut.
Das ist unglaublich, oder?
Naja, und dann bin ich so nach 2 Wochen endlich doch dahin und klopfe dann nach der Vorstellung an der Garderobe. Die Tür geht auf. Damals war das noch so, dass die Schauspieler nach der Garderobe immer empfangen haben. Nicht nur bei der Premiere, sondern auch so. Und da standen also mehrere Leute.
Und du natürlich
alle
der Jüngste.
Guckten, ich der Jüngste, es waren ja alles Erwachsene, die Tür geht auf, ich gucke da rein, alle starren mich an und dann sagte ich nur so, ich bin der Christian Berkel, der Barrault hat gesagt und dann sagt er, ja Mensch, ich warte doch schon seit 2 Wochen, der hat vor 2 Wochen angerufen, wo bleiben Sie denn? Und dann hat er mir 1 Jahr lang Unterricht gegeben in seiner Garderobe, jeden Freitagabend, bevor er vor seinem Auftritt im Grunde genommen, 1 Stunde. Und das war eine extrem aufregende Zeit. Er spielte damals ein Stück zusammen mit Claude Riche. Claude Riche war einer der großen französischen Bühnen- und auch Filmschauspieler. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Bruno Ganz hier in Deutschland. Mhm. Also eine ganz große Figur des französischen Theaters. Und der kam dann manchmal auch rein, so vor der Vorstellung, setzte sich mal so eine 1/4 Stunde dazu, guckte zu, sagte irgendwas. Also es war unglaublich aufregend.
So eine ganz andere Welt auf einmal.
Ja.
Und dann kamst du zurück nach Deutschland, hast da aber dann auch weiter Schauspielunterricht genommen?
Weiter Unterricht genommen, dann also sehr viel mehr natürlich.
Während der Schulzeit?
Während der Schulzeit, bin nachmittags immer zum Schauspielunterricht, habe dann auch meine ganzen Prüfungen abgelegt vor der Bühnengenossenschaft, konnte man das damals machen. Ich glaube heute auch noch. Also das ging von der Eignungsprüfung über die Zwischenprüfung bis zur Abschlussprüfung und hatte dann 3 Monate vorm BAK meine Abschlussprüfung in der Tasche.
Sag mal, ich kann mich erinnern, irgendwann kamst du mal aus dem Urlaub zurück und hattest diese wunderbaren Locken, du hattest früher lockige Haare und überhaupt also ziemlich viele Haare noch, hattest die zu einer Glatze schneiden lassen.
Ja, das war eine Wette. Da war ich, glaube ich, so 16 und ich bin die Ferien über nach Amerika gefahren.
Wir dachten alle, wir sehen nicht richtig. Das war wirklich Tagesgespräch in der Schule.
Ja, und hatte irgendwie, weiß nicht mehr, wie das zustande kam, gesagt, also für 100 Mark lasse ich mir eine Glatze schneiden. Und dann haben ein paar Leute zusammengeworfen, irgendwie jeder so einen Zehner, und haben gesagt, ja hier, dann mach. Und dann bin ich rein zum Friseur und habe gesagt, Glatze schneiden. Und der hat mir das auch erst nicht geglaubt. Ne? Und ich ahnte damals, es hatte vielleicht auch so eine doppelte Bedeutung für mich, ich ahnte damals schon, dass das auf mich zukommt, also dass mir die Haare ausfallen werden.
Wolltest dich schon mal in die Rolle versetzen?
Ich wollte einfach mal gucken, wie das aussieht, glaube ich. Das waren nicht nur die 100 Mark. Aber die haben natürlich auch ganz gut getan, war gut für die Urlaubskasse.
Und dann hast du während deiner Schauspielunterrichtszeit, glaube ich, jemanden getroffen vom Schiller-Theater, der dich auch sehr geprägt hat.
Ja, das war Stefan Wigger, beziehungsweise das kam zustande durch meinen Lehrer damals, Jürgen von Alten, hatte mit Stefans Lehrer, Hermann von Klöden, zusammen eine Schauspielschule gegründet in Hannover, die dann später die staatliche Schauspielschule von Hannover wurde, die es jetzt noch gibt und aus der eben solche Leute wie in der Anfangszeit, wie Stefan Wigger, Klaus Kammer, Helmut Wild etc. hervorgegangen sind, also wirklich ganz außergewöhnliche Karrieren entstanden sind. Und der von Alten hat Stefan Wigger einen Brief geschrieben. Er glaubte, ich müsse nicht so unbedingt in der Provinz anfangen und dachte, Wigger könnte mich vielleicht direkt so ein bisschen gleich ans Schillertheater, beim Schillertheater reinbringen. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und ihm vorgesprochen, beziehungsweise beim ersten Mal war ich so aufgeregt, dass ich, und er merkte das, und dann haben wir uns erstmal lange unterhalten, ich glaube eine Stunde, und dann sagte er nach der Stunde, ich glaube, jetzt hast du keine Lust mehr vorzusprechen, oder? Und ich sagte, muss nicht sein. Sagt er, gut, dann lassen wir das jetzt, treffen uns nächste Woche nochmal und dann reden wir aber gar nicht lang, dann fängst du gleich an. Das haben wir auch so gemacht, dann habe ich ihm vorgesprochen, dann sagte er, ja, finde ich sehr gut, du bist sehr begabt, aber es gibt noch ein paar Dinge, die ich dir ganz gern beibringen würde, wenn du Lust hast. Und du bist ja noch wahnsinnig jung, also du musst ja nicht morgen anfangen. Ich war damals knapp 19. Und dann sagte ich, ja, okay, gerne und so. Und er hat mir dann ein Jahr lang, ich habe in der Zeit dann schon Filme gedreht, aber bin noch nicht ans Theater gegangen, und er hat mir ein Jahr umsonst Unterricht gegeben. Das war wirklich ganz toll.
Und er hatte ja auch ganz ungewöhnliche Methoden. Also zum
du bist
Beispiel
aber genau informiert.
Dieser berühmte Ausdauertest.
Entschuldigung, ich bin so ein bisschen sommererkältet. Deswegen.
Dieser berühmte Ausdauertest im Grunewald.
Der berühmte Ausdauertest, ja. Wir haben den Roller gearbeitet. Das ist eine Figur aus den Räubern. Und das ist ein berühmter Monolog, den viele Schauspielschüler damals zumindest lernten. Und das war auch ein berühmter Vorsprechmonolog. Da geht es einfach darum, dass der Roller einfach eine irrsinnige physische und psychische Strapaze hinter sich hat. Und den hatte ich ihm auch vorgesprochen. Den hatte ich auch mit Jürgen von Alten gearbeitet. Und dann sagte er, das ist alles gut, nur du weißt noch nicht so genau, was wirklich existenzielle Erschöpfung ist. Wir treffen uns mal nächste Mal im Grunewald, oder am Wannsee war das irgendwo. Du holst mich da ab, ich fahre mit dem Fahrrad und du läufst. Und wenn du dann nicht mehr kannst, wenn du wirklich nicht mehr kannst, dann sagst du Stopp und dann halten wir da an und dann machst du nochmal den Monolog. Und so sind wir durch den Wald gefahren und ich war ehrgeizig, bin also unheimlich schnell gerannt und lange, bis ich wirklich nicht mehr konnte. Habe es auch wirklich bis zum Geht nicht mehr rausgezögert und konnte schon auch kaum mehr sagen, ich kann nicht mehr, also nur noch nach Luft japsend. Und dann sagt er, okay, ich suche jetzt mal eine ruhige Stelle. Und dann ist er noch ungefähr 10 Minuten weitergefahren mit mir, so dass ich wirklich also nur noch taumelte. Und dann bin ich hingefallen und konnte erst mal 10 Minuten überhaupt nicht mehr sprechen. Ich war, glaube ich, weiß im Gesicht. Dann sagt er so, jetzt diese Erfahrung, das musst du dir merken. Das ist Erschöpfung. Es geht nicht darum, dass du jetzt genau das so, den Roller genau so spielen musst. Du musst es ja in irgendeine Form bringen und es ist ja ein Text und in der Realität würde auch kein Mensch so viel in so einer Situation reden. Das ist schon klar. Ja. Nur ganz egal, wie man die Form sucht, es geht auch immer wieder, also das ist zumindest ein möglicher Zugang für den Beruf oder für eine Rolle, immer um Erfahrung und wie nutzt man bestimmte Erfahrungen, die man gemacht hat.
Mit 19, da warst du ja nun wirklich auch noch jung, dann kam die Rolle mit Ingmar Bergman, das Schlangenei.
Ja.
Das hast du ja auch in prägender Erinnerung.
Das war sicherlich, obwohl eine sehr kurze Begegnung, eine der wichtigsten Begegnungen in meinem Leben und vielleicht der einzige Mensch in meinem Leben, der mir begegnet ist oder dem ich begegnet bin, wo ich sagen würde, das war ein Genie. Das spürte man auch. Ich glaube, das wird sich, ich meine, in der Filmgeschichte ist das jetzt schon sowieso klar, aber die Qualität seiner Drehbücher, seiner Texte, das wird bleiben. Das wird sich auch in 100 Jahren werden diese Filme noch funktionieren, weil er wirklich Elementares über Beziehungen, über ganz besonders auch über Frauen gesagt und gezeigt hat. Und da war es auch so eine immense Respektfigur. Ich war so jung, hatte fast alle Filme von ihm gesehen und kam da nun hin und war wahnsinnig aufgeregt und er spürte das auch gleich. Und ähnlich wie Stefan, der hat erst mal angefangen, sich mit mir zu unterhalten und überhaupt nicht über die Rolle, überhaupt nicht über die Situation der Szene, über den Film, nix. Einfach nur, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, warum wolltest du Schauspieler werden und. Mhm. Und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt gehen wir mal zusammen durch diese Szene, ich schicke mal alle aus dem Studio raus, das war ein Studio in der Bavaria damals in München. Und wir gucken uns das mal ganz ruhig an und ich zeige dir mal, was ich mir vorgestellt habe. Und dann hat er mir die verschiedenen Situationen oder Stationen der Szene gezeigt. Es ging um jemanden, eine Versuchsperson, der eine Droge injiziert wurde, die paranoide Zustände hervorruft und der dann am Ende der Szene versucht, sich umzubringen. Und das war eigentlich alles so ganz ruhig und technisch, wie er das erklärte. Und dann sagt er so, komm, jetzt unterhalten wir uns wieder ein bisschen. Willst du einen Kaffee, willst du eine Zigarette und so.
Und es war ja auch keine Sprechrolle, ne? Du warst ja stumm in dieser Rolle.
Stumm, ja. Dann verging wieder so eine halbe Stunde und ich dachte, das gibt's doch irgendwie nicht. Und dann sagte er, wollen wir das mal einmal proben, so für uns? Dann habe ich es einmal geprobt und dann sagte er, ja wunderbar, das drehen wir jetzt und ruhe dich nochmal kurz vorher aus, weil es schon extrem war. Also ich musste da gegen die Wände rennen und gegen das Glas. Also irgendwann musste ich entdecken, dass hinter der Kamera, weil diese Versuche wurden ja von dem Arzt, den der Heinz Bennen spielte, gefilmt im Film. Also stand hinter dieser Glasscheibe eine Kamera und die musste ich irgendwann entdecken und versuchen, das Glas zu zerschlagen, was eben nicht ging und so.
Eigentlich.
Und er sagte mir dann, das ist also, in Wirklichkeit waren das 2 Quadratmeter Glas und er sagte, du musst keine Angst haben, das ist bruchfest und nahm Hammer und schlug dagegen, also da kann nichts passieren. Wir drehten die Szene also einmal, es lief wunderbar und dann sagte er, ich brauche eigentlich nur noch eine zur Sicherheit. Wir drehten die nochmal und nun war ich so drin und auch so entspannt und so sicher, dass ich losrannte, als ich diese Scheibe sah und auf die Scheibe zurannte und einfach durchgerannt bin. Und das Ding zerbrach eben doch. Und ich hatte einen großen Splitter im Bauch und die Hände aufgeschnitten und so musste also ins Krankenhaus und genäht werden. Und ihm war das wahnsinnig unangenehm, weil noch nie jemand bei ihm verunglückt war. Und er bat mich dann danach zurückzukommen. Dann kam ich, sagte, was machst du jetzt? Sag ich, ich gehe ins Theater. Sagt er, wie, du gehst heute Abend jetzt noch ins Theater? Sag ich, ja, ich habe ja eine Karte. Dann sagt er, gut, dann hast du hier 100 Mark. Geh danach ein gutes Steak essen und einen Rotwein trinken, um den Blutverlust wieder aufzuholen. Und er hat mir sein Auto und seinen Chauffeur zur Verfügung gestellt. Und das war der Wagen von seinem Produzenten von Horst Wendler. Und wiederum, der hatte diesen Wagen gekauft von Gustav Gründgens. Und also es war der Rolls-Royce von Gustav Gründgens.
Allein das ist ja auch schon filmreif, wenn man sich das vorstellt. Ja. Du 19 Jahre in diesem Auto fährst davor.
Mit verbundenen Händen fuhr vor bei den Münchner Kammerspielen und stieg aus. Die Leute haben einigermaßen geguckt. Aber für mich war das Erste auch, dass es der Rolls-Royce von Gustav Gründgens war, weil als ich so 10 war, ungefähr 10, 11, hatte meine Mutter mir die Faustaufnahme aus Düsseldorf von Gründgens geschenkt. Und ich habe die immer wieder gehört und habe dann den ersten Akt auswendig gelernt und so in Gründgens Manier. Und auf einmal saß ich in diesem Auto. Also das war verrückt.
Das klingt wirklich absolut verrückt. Und vor allen Dingen, weil du ja eben noch so jung warst. Und dann ging es im Grunde genommen Schlag auf Schlag bei dir.
Ja, nicht immer. Aber
immer
immer wieder.
Du hast ja wirklich mit Hollywood-Größen gespielt. Wieso eigentlich nicht in Frankreich? Weil das hätte sich ja bei dir wirklich angeboten.
Ja, also ich habe dann nur einmal in Frankreich gedreht. Sehr spät eigentlich. Also das war 2001, glaube ich. Ein Film mit Bertrand Tavernier. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ich glaube, ich hätte dann nach Frankreich gehen müssen. Mhm. Habe ich auch ganz am Anfang überlegt, nach der Schule oder so, als es so in den letzten 1-2 Jahren, als ich quasi wieder zurück war aus Frankreich, habe ich überlegt, ob ich wieder hingehe. Und dann hätte ich natürlich dort ganz regulär nochmal auf die Schauspielschule gemusst. Hier war ich schon fertig. Ich war auch ungeduldig. Ich wollte auch sofort dann ans Theater und anfangen.
Du warst ja auch drin im Grunde genommen.
Ich war auch drin und so und habe mich dann für Deutschland entschieden. Auch noch aus verschiedenen anderen Gründen. Aber vielleicht auch, weil ich so ein bisschen ich hatte damals so ein Problem mit Deutschland und hatte in Frankreich eigentlich gemerkt, ich kann vor diesem Problem nicht so einfach weglaufen. Das war auch so ein bisschen so eine Art, mich zu finden oder meine Identität da zu klären mit diesem Land.
Deine Mutter ist Jüdin?
Ja. Mhm. Und ich konnte oder dachte vielleicht, ich kann das einfach mal so abstreifen in Frankreich und habe gemerkt, es geht nicht. Also es geht auch für mich nicht so. Mhm. Und bin dann auch relativ bewusst hier geblieben, um im Grunde genommen mein Deutschsein, mein Verhältnis zu mir und zu diesem Land für mich zu klären. Und inzwischen habe ich das geklärt und bin eigentlich auch sehr gerne hier. Aber Frankreich ist komischerweise da auch viel verschlossener als Amerika zum Beispiel. Die Amerikaner interessiert das überhaupt nicht, wo jemand herkommt. Ist der gut, ist der nicht gut? Können wir den gebrauchen, können wir den nicht gebrauchen? Mhm. Ist für die Frage. Die Franzosen sind viel mehr, also das Nationale spielt eine viel größere Rolle.
Du hast ja viele Nazis gespielt.
Ja, so viele waren das gar nicht. Das sagt
aber
man
schon
immer.
In Folge, das war schon.
In Folge, das war es vielleicht, ja. Aber in Wirklichkeit waren es 5 Filme.
Wie hat da deine Mutter reagiert? Habt ihr darüber gesprochen?
Wir haben, wobei sie nicht alle Filme gesehen hat, aber wir haben über die Filme geredet. Darüber, ob ich das machen sollte oder nicht machen sollte, haben wir nie geredet. Mhm. Hätte sie auch nie gemacht. Nicht nur, weil sie mir da nie reingeredet hätte, sondern weil das überhaupt nicht ihre Art zu denken ist. Und letzten Endes auch nicht meine. Also die Frage ist, ist das ein Film, der mich interessiert? Ist das eine Rolle, die mich interessiert? Ist das ein Film, den ich sehen will? Und kann man mit dem Film irgendwas ein bisschen anders erzählen zum Thema Drittes Reich, als es bisher geschehen ist? Und das war bei all diesen Filmen der Fall. Das war also beim Tavernier war es die Geschichte des intellektuellen und künstlerischen Widerstands, im Grunde genommen des französischen Films während der Besatzungszeit. Mhm. Beim Untergang war es einfach die andere Perspektive, die Geschichte der Täter wurde so noch nicht erzählt. Bei Black Book war es der holländische Widerstand. Also das waren alles Filme, die immer versuchten, einen anderen Aspekt, der so noch nicht erzählt worden war, im Kino zumindest so noch nicht erzählt worden war, zu erzählen. Mhm. Und das hat mich dran gereizt. Und es waren auch immer ambivalente Figuren. Das heißt, es waren Figuren, die da reingeraten waren, mehr oder weniger bewusst. Die eine Figur mehr, die andere weniger. Aber die dann irgendwann in einen Gewissenskonflikt geraten sind. Und das hat mich immer interessiert, zu zeigen, wie jemand damit dann umgegangen ist oder nicht umgegangen ist. Mhm. Bei Walküre war es dann natürlich der ganz klare Widerstand. Nicht?
Ja, Walküre mit Tom Cruise. Wie hast du ihn denn erlebt? Du hast ihn ja nun wirklich täglich auch am Set. Wie war er für dich?
Unglaublich professionell. Ein Vollblut-Schauspieler, ein Arbeitstier, Perfektionist. Jemand, der sich nur mit starken Leuten umgibt, weil er auch gefordert werden will.
Mhm. Ist er so charismatisch, wie er wirkt?
Er ist, ja, in dem Sinne, in dem ich es eben beschrieben habe. Also man spürt dieses unglaublich Fokussierte. Mhm. Es ist jemand, der extrem höflich ist. Also wenn er irgendwo reinkommt oder bei einem Abendessen, kann man sicher sein, er wird irgendwann mit jedem am Tisch mindestens 10, 15 Minuten geredet haben. Er wird nie nur in einer Ecke sitzen und mit drei Leuten reden und sich absondern, sondern er wird, wenn er der Gastgeber ist, und das ist er ja dann immer, jeden Gast wahrnehmen. Er wird sehen, dass irgendjemand plötzlich da hinten in der Ecke sitzt und ein bisschen abseits ist und wird den ranholen. Also das ist sehr, auch beim Drehen war das immer so. Das hat mich schon fasziniert, denn das war ja eine Riesenrolle, die er da zu spielen hatte und er hatte ja viele Aufgaben. Er war der Studiochef, er war der Produzent insofern, er war der Geldgeber, er war der Hauptdarsteller. Das war sein Projekt und trotzdem hat er sich immer sehr auch um die Belange anderer Schauspieler gekümmert, geguckt, ob es allen gut geht. Also man merkte bei dieser ganzen Produktion, der Chef ist Schauspieler.
Mhm. Und er wollte auch immer, dass du zum Beispiel auch deine Familie damit integrierst, also abends oder so, dass die Familie mitkam.
Ja, aber das ist bei den Amerikanern auch sehr viel mehr üblich als bei uns. Also bei uns, wir besuchen uns selten bis gar nicht am Set. Höchstens mal, dass die Kinder mal kommen, damit die mal sehen, was Mama und Papa da so machen. Mhm. Aber ich komme in der Regel nicht zu Andreas Dreharbeiten und sie nicht zu meinen. In Amerika macht man das so. Also auch wenn hier amerikanische Kollegen in der Stadt waren, was anderes drehten, dann kamen die einfach mal so, wenn die Zeit hatten, einen Vormittag vorbei und guckten zu. Dann sagte er mehrfach, also wann kommt denn deine Familie? Und ich dachte immer, das sei so eine Höflichkeit. Also
eine Floskel.
So eine Floskel, lad die doch ruhig mal ein. Und habe das überhaupt nicht ernst genommen. Nach dem vierten oder fünften Mal sagte ich dann zu Andrea, du, ich glaube, das ist wirklich ernst gemeint und ich glaube, wenn du jetzt nicht kommst, dann wird es unhöflich irgendwann. Und dann kamen sie und das war wahnsinnig nett. Er brach sofort ab und kam zu den Kindern und hat mit Moritz über Fußball geredet. Und er wusste dann auch sofort, dass Andrea gerade in Montreal den Preis bekommen hatte als beste Darstellerin. Das hatte ich aber nicht erzählt. Also das wusste er dann einfach und gratulierte sofort. Und ja, das ist halt so diese tolle amerikanische Art.
Und ihr habt ihn bzw. seine Familie ja auch direkt in Amerika mal besucht. Ihr wart da zum Abendessen.
Ja, das war in der Premierenzeit. Waren wir dort. Wir haben erst die Welturaufführung war in New York und dann kurz darauf in L.A. Und in L.A. Hat er uns dann am Abend nach der Premiere zum Essen eingeladen. Mhm. Ja.
Was habt ihr heute so für ein Verhältnis? Simst ihr euch immer noch zu Weihnachten, zu Ostern?
Ja, so ungefähr so. Also so zu Festtagen, so schickt man sich eine Mail oder eine SMS. Und es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir ständig in Kontakt werden. Das ist ja auch in dem Beruf, kenne ich das auch sonst so gut wie gar nicht. Man hat eine intensive Zeit miteinander und dann geht das auch wieder auseinander. Mhm. Das ist so.
Du hast ja Helmut Schmidt zweimal gespielt. Also einmal in der Sturmflut und einmal, als er dann Bundeskanzler war, in dem Entführungsdrama Mogadischu, wofür du ja auch dann die Goldene Kamera bekommen hast. Und bei der Sturmflut, da kam die Loki, glaube ich, auf dich zu und hat dir ein Kompliment gemacht.
Nee, sie kam nicht auf mich zu. Sie hat das wohl in der Presse gesagt.
Ach so.
Ich habe es auch selber gelesen. Gar nicht gelesen. Man hat es mir nur erzählt.
Ja.
Also insofern zitiere ich jetzt in aller Vorsicht so, man hat es mir halt erzählt. Ja, ja. Sie hätte gesagt, es hätten ja schon einige Leute den Schmidt gespielt und das sei jetzt der beste Schmidt-Darsteller. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil sie muss es ja wissen.
Ja, und kürzlich rief ihr dann Quentin Tarantino an und holte dich auch für eine Rolle. Was war denn das für ein Gefühl? Ich meine, das passiert einem ja auch nicht alle Tage.
Ja, das war natürlich toll, weil ich seine Filme sehr bewundere. Das ist eine ganz eigene Art von Filmemachen. Also er ist ja, wenn man mit ihm redet, ein wandelndes Filmlexikon. Ich weiß gar nicht, welche Filme es gibt, die er nicht gesehen hat und wann er nicht Filme guckt. Also er hat auch beim Drehen ständig Filme geguckt. Er hat ja auch während der Dreharbeiten einmal in der Woche eine Filmvorführung gemacht fürs Team. Das waren dann immer Filme aus seiner persönlichen Sammlung, die, glaube ich, aus Amerika eingeflogen wurden, die in Babelsberg im Kino 35mm Kopie gezeigt wurden, wo er dann, die immer irgendeinen Bezug zu dem hatte, was man gerade drehte, ohne dass er das groß strapazierte und sagte, das gucken wir jetzt, weil, das hat er gar nicht gesagt, das hat man selber sowieso gemerkt und er hat nur erzählt, welche Rolle dieser Film für ihn spielt und wo er so in seinem Ranking ist. Er hat immer gern so seine Rankings gehabt, seine Top Ten und so weiter. Oder kam morgens und sagte, heute Nacht habe ich den und den Film gesehen und da ist die und die Szene und er spielte das dann vor. Also er ist auch sehr extrovertiert und temperamentvoll und hat diese unglaubliche Mischung aus, also auf der einen Seite ist es ganz klar ein Intellektueller, der mit diesen ganzen Versatzstücken auch spielt und auf der anderen Seite ist er ein unglaublich fantasievoller Künstler und auch mit einer ganz chaotischen, wilden Fantasie.
Mhm.
Und diese Fähigkeit, auch in Probensituationen dieses Chaos zu entfachen und im nächsten Moment es zu analysieren und zu gliedern, das habe ich in der Kombination so noch nicht gesehen.
Und diese Rolle war dir im Grunde genommen ja auf den Leib geschnitten?
Ja, also es war so, dass es die nicht richtig gab. Und er hatte das mitgekriegt mit meinen französischen Wurzeln, also Wurzeln ist ja zu viel gesagt, aber meinem Bezug zu Frankreich und sagte, da könnte so ein Wirt sein und ich habe das noch gar nicht richtig geschrieben, aber ich würde das gerne schreiben und wo man nicht genau weiß, ist der jetzt Deutscher oder ist der Franzose oder ich habe dann für mich innerlich entschieden, dass er Elsässer ist und würdest du das machen und klar, logisch habe ich es gemacht.
Na klar. Ja, und dann kam der Kriminalist, den drehst du ja auch gerade wieder in Berlin.
Ja.
Da hast du ja die Rolle wirklich mitentwickelt.
Ja, das war, als die Claudia Schneider, die Produzentin, mir das Angebot machte, war noch relativ wenig da, außer dem Angebot des Senders, mit mir zusammen sowas zu machen auf dem Freitagabend, Sendeplatz und dass es ein Krimi sein soll und 60 Minuten, also klar, mit dem Kommissar, klar, aber noch nicht ganz genau vorgegeben, in welche Richtung das gehen sollte. Und dann habe ich gesagt, ja, wie offen ist das denn? Können wir da wirklich rumspinnen? Und dann sagte sie, ja, absolut. Und dann bin ich erstmal in Klausur gegangen und habe mich so quer durch die Literatur durchgelesen und einfach nach etwas gesucht, wo ich drauf anspringe, wo ich merke, das hätte ich Lust zu spielen, das ist ein bisschen eine andere Kommissarsfigur, das gibt es so noch nicht. Und dann haben wir uns entschieden, wirklich die ganzen Geschichten immer aus der Perspektive nicht der Täter zu erzählen, sondern aus der Perspektive des Kommissars, mal Punkt 1. Und Punkt 2, dass seine Methode, die sogenannte Viktimologie ist, das heißt, wo man vom Opfer ausgeht. Er versucht, sich in das Opfer hineinzuversetzen, er versucht, das Leben des Opfers zu verstehen, um zu verstehen, warum ist dieser Mensch überhaupt Opfer geworden und inwiefern hat er eine bestimmte Art von Täter angezogen. Das gibt es auch tatsächlich in der Kriminalistik, ist relativ jung, also gibt es vielleicht so seit 10 Jahren und wird auch häufig in der Prävention eingesetzt, aber eben auch direkt unmittelbar, um Täter zu finden. Und ich fand, es hat eine sehr große Ähnlichkeit mit der Art, wie ein Schauspieler sich einer Rolle nähert. Da ist eben auch am Anfang ein Text und nun versucht man rauszufinden, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich mich dem nähern, was kann ich mit dem, was ich an Wissen hier auf dem Papier finde, wie kann ich das lebendig machen. Und da sammelt man ja auch oft sehr sprunghaft. Wie so ein Puzzle setzt sich das zusammen und manchmal nimmt man irgendwelche Eindrücke mit, von denen man gar nicht weiß, ob sie überhaupt verwertbar oder verwendbar sind. Und das ist das eigentlich Spannende an dem Beruf, dass es gar nicht so geordnet immer läuft. Irgendwann muss man es ordnen, aber erstmal findet diese Sammelphase statt und am Theater sind das die Proben. Das ist eigentlich auch die schönste Zeit, nicht? Beim Film macht man das eigentlich viel länger alleine, weil Proben, es gibt nicht so viele Regisseure, die vor den Dreharbeiten richtig proben, obwohl das manchmal sehr gut sein kann. Am Set selber ist bei weitem nicht die Zeit da wie beim Theater. Also muss man die Rolle eigentlich viel mehr schon haben, wenn man zum ersten Drehtag ankommt, weil es wird sowieso durcheinander gedreht, man arbeitet nicht chronologisch. Man kann sie, man entdeckt sie immer wieder noch, nicht? Aber man kann sie nicht komplett entdecken, das ist gefährlich, nicht? Dann ist eventuell nichts da.
Ja, und tauscht ihr euch da eigentlich aus, du und Andrea, vorher wahrscheinlich?
Nee, nicht so sehr. Also wir reden privat, vielleicht wenn wir zusammen Film gucken oder so, dann ja. Aber über unsere Arbeit relativ wenig. Das ist, ich will nicht sagen Tabubereich, das wäre übertrieben, aber sicherlich ein Bereich, den man schützt, damit das auch nicht, ich meine, das ist ja keine Berufsbeziehung, die wir haben. Es ist ja eine Liebesbeziehung. Und insofern, wir haben uns zwar durch den Beruf kennengelernt, aber wir trennen das eigentlich relativ stark.
Da gibst du gerade selber das Stichwort, denn ihr geltet ja wirklich als das Traumpaar beim Film. Es gibt sicherlich kein Rezept, aber was ist denn eure Erfahrung? Bindet es doch, also Unterschiede ziehen sich an? Oder bindet es sehr viele Gemeinsamkeiten zu haben?
Ich glaube, beides ist gut. Wenn alles gleich ist, dann ist die Gefahr, dass es so eine Geschwisterbeziehung wird, obwohl selbst Geschwister ja nicht immer gleich sind, aber es kriegt dann so einen Charakter. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Das ist ja immer die Frage, wie Menschen das leben wollen, eine Beziehung. Und jede Form, die für diese Menschen funktioniert, ist insofern sowieso gut. Da ist nichts dran zu kritisieren. Und insofern gibt es auch gar keine Rezepte. Das muss ja jeder für sich selber finden. Nicht nur für sich selber, auch innerhalb der Beziehung. Das, was für mich mit dem einen Menschen funktioniert, würde mit dem anderen nicht unbedingt funktionieren. Also das ist ja immer alles anders und neu. Aber, und sogar innerhalb der Beziehung ist es immer wieder neu. Das ist ja auch ein Geheimnis, dass man immer wieder, dass man nicht denken darf, jetzt hat man es und jetzt weiß man, wie es geht. Auch mit dem Menschen, auch mit Andrea weiß ich nie letzten Endes, wie es geht. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass ich das Gefühl habe, es gibt so vieles von ihr, was ich letzten Endes nicht verstehe oder nicht kenne oder nicht weiß. Und ich würde nie glauben, dass ich sie komplett kenne. Im Gegenteil, je länger wir zusammen sind, desto mehr weiß ich, dass es einfach Ecken gibt, die ganz anders sind und die ich nur teilweise verstehe. Insofern, Gemeinsamkeiten sind unheimlich wichtig, weil sie verbinden und weil sie auch helfen. In schwierigen Zeiten kann man sich an diesen Gemeinsamkeiten auch festhalten. Wenn man die gar nicht hat, stelle ich mir sehr schwer vor. Das Fremde ist aber eben auch das, was bereichernd ist. Das, was mich ja auch zur Auseinandersetzung treibt. Ich will nicht sagen zwingt, weil es ist ja kein Zwang, aber oder herausfordert. Und insofern auch, wo ich mich als Person dadurch weiterentwickle.
Als ihr euch das erste Mal begegnet seid, wusstest du da, das ist es?
Ja, schon. Doch.
Das war das berühmte Coup de Foudre.
Ja, aber anders irgendwie. Also ruhiger, als das jetzt so klingt. Das hat nicht so, das ging irgendwie tiefer, das hat nicht so
geknallt.
Hattest
du das Gefühl, angekommen zu sein?
Ja, das war es vielleicht. Also das war einfach die Frau, mit der ich eine Familie gründen wollte.
Heute ist ja Muttertag.
Ja.
Und man kann wirklich sagen, das spricht sich immer so hin, aber bei dir kann man es wirklich sagen, du selbst bist ja ein Kind der Liebe, weil diese Liebesgeschichte deiner Eltern, die ist so großartig und so filmreif. Die hätte ich gerne nochmal für uns.
Na gut. Naja, meine Eltern haben sich kennengelernt. Da war meine Mutter 13, mein Vater war 17. Eigentlich hatte mein Vater, kam durch meinen Großvater, also durch ihren Vater, ins Haus. Der hatte ihn im Park kennengelernt, als mein Vater schwänzte und ihn bat, ihm eine Entschuldigung zu schreiben. Dann hat er gesagt, mache ich und kommen Sie uns mal besuchen. Und meine Mutter öffnete die Tür und dann kam mein Großvater und bat ihn ins Arbeitszimmer. Und dann sagte mein Vater sofort, ich möchte Ihre Tochter mal heiraten. Also so fing das an. Und dann kam das Dritte Reich dazwischen und sie haben sich verloren. Und mein Vater kam dann in russische Gefangenschaft, kam erst 1949, 50 zurück. Und meine Mutter war inzwischen in Argentinien, kam erst 55 zurück. Wir hatten inzwischen auch ein gemeinsames Kind, was sozusagen bei einem Fronturlaub gezeugt wurde. wurde. Mhm. Mein Bruder sagte dann später mal ironisch zu mir, ich bin der Fronturlaub, du bist das Wirtschaftswunder. Ich fand es einen ganz witzigen Satz, auch in vielerlei Hinsicht treffend. Ja, und dann kam meine Mutter zurück mit meinem Bruder 55 nach Berlin und die hatten Kontakt komplett verloren. Und sie wohnte bei einer Freundin und die sagte, was ist denn aus dem Hermann geworden? Sagt sie, weiß ich überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wo der ist. Sagt sie, na, vielleicht ist er ja in Berlin, guck doch mal im Telefonbuch nach. Und dann guckte sie und stand im Telefonbuch und sie rief ihn an und er erkannte ihre Stimme nicht und sagte, es tut mir leid, also ich weiß beim besten Willen nicht, haben wir irgendwas, woher kennen wir uns, haben wir irgendwas gemeinsam oder... Dann sagte sie, ja, ein Kind. Und dann schrie er auf am anderen Ende und sagte, wo bist du, kann ich dich treffen? Und dann haben sie sich am selben Abend noch getroffen und er war inzwischen aber verheiratet, hat sich sofort scheiden lassen und hat sie geheiratet. Das ist jetzt die Kurzfassung.
Ja, aber es ist einfach unglaublich, oder?
Ja.
Das ist wie im Film.
Ja, naja, und danach bin ich dann... geboren.
Und hast du im Grunde genommen das dann zwar nicht ganz so auf die lange Zeit, aber auch wiederholt. Also als du Andrea trafst, war das im Grunde auch so, dass du es wusstest.
Absolut, ja.
Jetzt machen wir mal noch einen kurzen Break, nämlich dahin, was denn jetzt in nächster Zeit ansteht.
Also jetzt startet ein ganz toller Film, Der fantastische Mr. Fox. Das ist ein Zeichentrickfilm, aber eben nicht Animationsfilm, so wie wir das heute kennen, sondern der ist in der alten Stop-Motion-Technik gedreht mit Puppen. Ganz liebevoll, ganz toll gemacht, sehr witzig, eine Geschichte von Roald Dahl. Ist eigentlich ein Film für die ganze Familie. Kann man genauso gut mit 6, 7 Jahren gucken wie mit 50, 60, 70, 80. Also das ist für Kinder, Eltern, Großeltern, das ist ein sehr witziger Film. In Amerika haben diese beiden Füchse, die beiden Hauptfiguren, Meryl Streep und George Clooney gesprochen. Ach. Und hier in Deutschland machen das Andrea und ich. Also das war hat riesen Spaß gemacht. Das war wirklich ein richtiges Casting dafür. Es wurden also nicht die Synchronsprecher genommen, die normalerweise die beiden synchronisieren. Wes Anderson wollte andere Schauspieler, also nicht jetzt, weil ihm die nicht gefallen haben, sondern er wollte die wirklich selber aussuchen. Mhm. Und insofern wurde ein Casting gemacht und zu ihm geschickt, die Bänder. Und dann hat er uns eben ausgewählt. Haben wir uns sehr gefreut, weil wir beide große Wes Anderson-Fans sind. Und das ist das eine. Und dann kommt im Fernsehen am 12. Mai, glaube ich, ja, am 12. Mai um 20.15 Uhr, Der andere Junge. Das ist eine tolle Geschichte, ein Film von Volker Einrauch. Andrea hat dafür den Preis als beste Darstellerin in Montreal bekommen. Mhm. Und es spielen auch noch Peter Lohmeier und Barbara Auer mit. Also es ist ein toller Cast und eine sehr dramatische Geschichte um einen, ja, ich sag mal nur so viel, also das Kind der einen Familie wird quasi durch einen Unfall von dem Kind der anderen Familie getötet. Das ist eigentlich ein Unfall und jetzt entscheiden die sich, das aber zu vertuschen. Und obwohl die alle sehr eng befreundet sind. Mhm. Und daraus entsteht eine sehr dramatische Geschichte.
Christian Berkel, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke.